Zunächst bedanke ich mich für die Einladung. Er hat ja vorhin schon gesagt, Bruder Gassmann, wir kennen uns schon jahrzehntelang. Und neulich stand er plötzlich vor der Haustür bei mir in Wurmberg, das ist kurz vor Pforzheim, mit dem Fahrrad war er unterwegs. Ha, ich habe zwei Fragen, die zweite weiß ich gar nicht mehr, aber die erste weiß ich noch. Könntest du mal einspringen, Karl-Hermann Kaufmann kann nicht oder will nicht oder wie auch immer, das ist mir jetzt egal, das ist nicht mein Problem. Karl-Hermann Kaufmann kenne ich schon, vor wir gläubig waren. Also ich komme selber auch von Albstadt und wir kennen uns schon seit weit über 50 Jahren. Das nur so weit, also von daher, zumindest vom Dialekt her, könnte es ungefähr passen. Ich habe heute Abend das Thema Rebellion der Menschheit gegen Gott und ich lese dazu den zweiten Psalm. Psalm 2, warum toben die Heiden, ich lese nach Luther, und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Und nun bitte ich dich, Herr Jesus, dass du Gnade schenkst, nicht nur mit den Ohren, sondern mit den Herzen, mit gläubigen und gehorsamen Herzen zu hören. Und ich bitte dich, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Bei diesem Psalm ist relativ einfach, ihn einzuordnen, wer ihn geschrieben hat. Das ist von David, das wird schon im Neuen Testament deutlich, vor allem in der Apostelgeschichte. Da heißt es mal in Apostelgeschichte 4, von einem Gebet der Urgemeinde, du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deinem Knecht, gesagt, warum toben die Heiden und Völker und die murren die Völker so vergeblich oder umsonst? Man könnte den Psalm charakterisieren als messianische Endzeitprophetie. Und deshalb ist es ein ungeheuer wichtiger Psalm, gerade für Tage der Zeit oder der Epoche vor der Wiederkunft unseres Herrn. Rebellion der Menschheit gegen Gott, so überschreiben wir diesen Psalm. Ich habe vier Leitgedanken. Erstens, das Toben der Völker. Das Toben der Völker. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Dieses Warum, diese Warum-Frage macht schon etwas deutlich. Eigentlich kann man sie fast ironisch verstehen. Bereits in diesem Auftaktswort, diesem allerersten Satz, wird deutlich, dass Gott eigentlich über die Mächtigen dieser Welt, über die, die sich aufspielen, als ob sie die Götter wären, lacht und spottet. Wenn schon Völker für ihn sind wie Tropfen an einem Eimer, was sind dann die Herren dieser Welt unserem Herrn gegenüber? Kommen wir nachher darauf zurück. Aber sie spielen sich auf wie tosende Meereswellen, bäumt sich die gottlose Menschheit, und ich nehme es jetzt bewusst so, Menschheit seit dem Sündenfall gegen Gott auf. Die Menschheit rebelliert gegen Gott. Das ist, was könnte man sagen, das Urproblem der Sünde oder die Wurzel, die Rebellion gegen Gott. Drohender Groll gegen Gott. Man will ihn nicht. Man will nicht an ihn glauben, man begehrt gegen ihn auf. Da helfen auch alle Religionen nicht aus der Patsche, dass man sagt, ja gut, aber schaut doch mal die vielen frommen Leute an in dieser Welt. Zig Religionen und sonst fromme Leute. Tief drin im Herzen ist der Mensch Rebell gegen Gott. wenn nicht ein Wunder in seinem Herzen geschieht. Und deshalb ist auch alles Sinnen und Trachten der Menschheit gegen Gott von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dieses Aufbegehren gegen Gott muss scheitern. Man könnte auch übersetzen, sie sinnen auf Sinnloses. Eigentlich die naheliegendste Übersetzung. Was der Mensch mit seinem Aufstand gegen Gott erreichen will, ist aussichtslos. Das Problem ist, dass der Mensch es nicht wahrnimmt und auch nicht wahrhaben möchte. Und so wie letztlich alles aussichtslos ist, und jetzt geht es nicht nur um die Großen und Mächtigen dieser Welt, es geht uns alle an. Alles aussichtslos ist, was sich gegen Gott und seinen Willen aufbäumt und stellt. Das müssen wir uns auch als Christen immer wieder vor Augen halten. Jede Rebellion gegen Gott scheitert. Auch wenn wir vielleicht im Moment meinen, wir kommen damit durch, wir kommen an ein Ziel, wir erreichen unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Pläne gehen in Erfüllung, sie gehen es nicht. Und so ist die letzte Ursache hinter diesem Toben der Völker, hinter diesem Aufbegehren, diesem Murren der Heiden, letztlich geistliche Blindheit. Sünde macht ja den Menschen nicht nur dumm. Sünde macht den Menschen auch blind. Und zwar blind für den, der das Sagen hat. Wenn der Mensch erkennen würde, nur ansatzweise erkennen würde, mit wem er es eigentlich zu tun hat, beim lebendigen Gott, würde er sich anders verhalten. Die Sünde macht blind gegenüber den, der allein die Herrschergewalt hat. Und zwar über das ganze Universum. Ihrem tiefsten Wesen nach ist Sünde Rebellion, Auflehnung gegen Gott. Die Weigerung, Gott als Gott anzuerkennen. Ich habe vorhin Religionen erwähnt. Man redet davon, man glaubt an Gott oder an Götter. Aber das heißt noch lange nicht, dass man dann Gott als Gott überhaupt anerkennt. Es ist, ich bin wieder zurück beim Gott der Bibel, es ist die Weigerung, ich sag's mal so, Gott Gott sein zu lassen. Gott Gott sein zu lassen. Und da müssen wir auch als Christen sehr aufpassen, dass wir uns nicht unsere eigenen Gottesvorstellungen und Gottesbilder zurechtbiegen. Gott ist so, wie ich ihn mir vorstelle. So ist er ganz sicher nicht. Er ist so, wie er sich in seinem Wort offenbart. Aber nie so, wie ich ihn mir wünsche. Aus der Seelsorge weiß man zur Genüge, und ich weiß, wovon ich jetzt rede. Aus der Seelsorge weiß man zur Genüge, dass sehr, sehr viele Probleme, es gibt schon eine lange, lange Antwort wieder gegeben auf ein seelsorgerliches Problem. Ich rede nicht über die Seelsorge. Wo ein schwerer, wirklich schwerer, harter Schlag ins Leben von Christenmenschen hineingekommen ist. Und dann kommt sofort die Rebellion gegen Gott. Wie kann Gott? Warum kann Gott? Und warum mich? Und warum wir? Das hängt damit zusammen, dass wir eine Gottesvorstellung haben, solange Gott in meinen Bilderrahmen passt, ist die Welt in Ordnung. Wir haben das Bilderverbot in der Bibel. Du sollst ja kein Bildnis machen. Da denken wir immer an welche Holzfiguren oder Bilder, die Künstler gemalt haben. Das gilt natürlich auch. Aber wir haben alle doch in unserem Schädel da oben drin einen Rahmen. Und in diesen Rahmen muss unser Gott hineinpassen. Und wenn er nicht hineinpasst, rebellieren wir gegen ihn. Das ist die Ursünde. Gott nicht Gott sein lassen. Nicht anerkennen, dass er der ist, der er ist. Und er, wie vorhin gesagt, er offenbart sich in seinem Wort. Und viele Menschen lesen die Bibel schon deshalb nicht oder nur auszugsweise, weil sie im Grunde genommen nicht mit diesem Gott der Bibel konfrontiert werden wollen. Ich hatte mal eine Freizeit, ähnlich wie hier, saß man abends zusammen, sagt eine Frau aus einer Gemeinde, sehr klare bibeltreue Gemeinde, tiefgläubige Frau, weißt du, Altes Testament lese ich nicht gerne. Sag ich, ja, warum nicht? Da begegnet Gott so als strafender, zorniger und richtender Gott. Der ganze Völker ausradiert. Und dann sage ich, ja, so ist er auch. Und deshalb mag ich das nicht und dann überblättere ich das. Und suche mir die Rosinen raus, ich suche mir das aus der Bibel heraus, das zu meiner Gottesvorstellung passt. Anstatt dass ich mich von der Bibel, meine Gottesvorstellung, mein Gottesbild von der Bibel korrigieren lasse.
und mich unter die gewaltige Hand Gottes beuge. Rebellion gegen den lebendigen Gott, die Weigerung, sich Gott so wie er ist zu unterwerfen, ihn nicht anzuklagen und auf die Anklagebank zu setzen, sondern sich von ihm anklagen lassen. So rum läuft die Sache. Und deshalb lehnt sich die Menschheit auf gegen Gott, weil sie im Grunde genommen selber Gott spielen möchte. Und deshalb lehnen sich auch die Könige der Erde auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Eine Wahrheit, die sich ja durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurchzieht wie ein roter Faden. Natürlich, das wissen wir, ganz klein wenig geschichtskundig sein heißt, ich erkenne auch, dass es immer wieder mal Könige, Kaiser, Fürsten, Herzöge, heute können wir sagen Präsidenten gab, die noch einigermaßen gottesfürchtig waren. Und ich wage jetzt auch mal zu sagen, zum Beispiel Viktor Orban, der wenigstens noch Rückgrat hat, der wirklich noch was sagt, und dann wird er von der gesamten EU ausgepfiffen. Der Mann ist, ob, wie tief er Christ ist, weiß ich nicht, der bekennt sich zumindest zum reformierten Glauben. Und dann wird auf ihm rumgehackt, weil er sagt, ich möchte diese Regenbogenfarben nicht sehen. Das nur nebenbei. Es gab immer Könige, Fürsten, Präsidenten, die auch ein Stück weit gottesfürchtig waren oder vielleicht sogar gläubig waren. Aber die, auf die allermeisten trifft zu, wovon hier in unserem Psalmwort die Rede ist. Den Gott Israels und seinen Gesalbten, unseren Herrn Jesus Christus, wollen sie nicht anerkennen. Geschweige denn sich vor ihm beugen und noch weniger ihn anbeten. Und damit entlarven sie sich als antichristlich. Als antichristlich. Wer Christus verwirft, bezieht Gegenposition. Gegen den Gesalbten und gegen den Herrn und seinen Gesalbten rebellieren, ist eine antichristliche Haltung. Wer den Gesalbten, wer den Herrn und seinen Gesalbten nicht will, stellt sich auf die Seite des Gegenspielers. Aber das muss man sich im Klaren sein. Die Bibel kennt kein sowohl als auch. Die Bibel kennt nur ein entweder oder. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und leider muss man sagen, dass seit Jahren auch in der evangelikalen Welt viel sowohl als auch ist. Man kann dies und kann jenes, ein bisschen hier und ein bisschen da, auf beiden Seiten Wasser tragen. Und nun heißt es hier, dass die Mächtigen Rat miteinander halten, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Mit dieser Aussage, ich habe eingangs gesagt, es ist im Grunde genommen ein messianischer, prophetischer, messianischer Psalm, mit dieser Aussage werden unsere Blicke ein Stück weit in die antichristliche Empörung auch der letzten Zeit gelenkt. Natürlich gab es zu allen Zeiten antichristliche Regierungen, antichristliche Völker, antichristliche Verschwörungen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Aber ich denke, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt oder sie für wahr und ernst nimmt, muss zugeben, je näher wir der Wiederkunft des Herrn rücken, umso enger rücken auch unterschiedliche antichristliche Strömungen zusammen. Das ist ein Phänomen. Ich frage mich seit Jahren, wie man eigentlich diese großen, krassen Unterschiede, die es doch auch gibt, auf religiösem und sonstigem Gebiet, wie die mal zusammenrücken kommen. Ich weiß es nicht, aber zumindest gibt es inzwischen Strömungen, die ganz in diese Richtung gehen. Ich komme nochmal drauf zurück. Wie gesagt, zu allen Zeiten gab es antichristliche Verschwörungen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und je näher wir der Wiederkunft Jesu rücken, desto enger drücken diese Leute zusammen. Und wenn nicht alles täuscht, wird es irgendwann, vielleicht in naher Zukunft, ich bin kein Prophet, aber vielleicht wird es in naher Zukunft eine antichristliche Weltkonferenz aller Regierenden geben. Halte ich für gut denkbar. Und dabei werden dann die letzten heiligen Bande, wie sie heißt, zerrissen, die letzten Gebote abgeschafft, verworfen, die letzten Gesetze des Herrn zur Seite geschoben, abgeschüttelt. Wir haben doch schon unzählige Ansätze. Wenn man vor Jahrzehnten ins Gefängnis kam, wegen des Mordes an Kindern im Mutterleib, und heute ist es ein Menschenrecht, dann muss man sich schon fragen, wo stehen wir? Wenn man noch vor Jahrzehnten ins Gefängnis kam, aufgrund homosexueller Praktiken, und heute wird man ausgepfiffen, wenn man sagt, das ist eine Gräuelsünde, und muss damit rechnen, dass man irgendwann ins Gefängnis kommt, weil man es genau so rum sagt, dann ist doch die Sache auf den Kopf gestellt. Dann sind wir doch bei Jesaja 5. Böses wird gut genannt und Gutes böse, Saures süß und Süßes sauer. Finsternis Licht und Licht Finsternis. Das haben wir doch vor Augen. Das steht doch da. Noch ist es durchgefallen, dieser Vorschlag mit Kinderrechten. Warten wir ab, was die nächste Regierung bringt. Die Ideologie eines gottfeindlichen Humanismus scheint ihrem Ziel immer näher zu rücken. Dieses teuflische, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet sein wie Gott, rückt immer mehr dem Abschluss entgegen. Der Mensch spielt Gott, bis hin zu Sterbehilfe. Die Oma krank ist, gibt mir einen Cocktail und dann funktioniert es, dann ist sie über dem Jordan und dann sagt man, jetzt ist die Oma im Himmel. Wir haben nachgeholfen. So einfach ist es. Wenn nicht alles täuscht, schreitet die Menschheit mit Riesenschritten diesem Tag entgegen. Unüberhörbar ist seit Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren und ich würde fast sagen in den letzten Monaten noch viel unüberhörbarer geworden, der Ruf, der Schrei nach einer neuen Weltordnung. Alles läuft auf dieses Ziel zu. Wir kriegen die Nöte, die Probleme dieser Welt nur noch in den Griff mit einer völlig übergeordneten neuen Weltordnung, natürlich unter einer neuen Weltregierung. Der Schrei, ach, in den letzten Monaten habe ich so viele Gespräche gehabt, dass fromme Leute, glaube ich, sagen, jetzt warten wir nur noch drauf, bis irgendwann der mächtige Mann kommt. So eine charismatische Führerfigur, die dann alle in den Griff kriegt und alle in... Manchmal habe ich den... Nein, ich bin vorsichtig. Ich würde inzwischen im Zusammenhang mit dem ganzen Genderismus nicht einmal mehr ausschließen, vielleicht ist auch eine mächtige Frau. Die braucht ja nur sagen, ich bin ein Mann. Ja. Lassen wir es offen, aber es geht stark in diese Richtung. Und an Wegbereitern zur Erlangung dieser Ziele fehlt es ja wahrlich nicht in unserer Welt und Zeit. Man denke nur, wie eben schon gesagt, an den inzwischen weltumspannenden, gotteslästerlichen Genderismus, diese Genderideologie. Guter Freund von mir, Linguistikprofessor, lange Jahre in China, Neue Testament in Minderheitensprachen übersetzt, wir haben ihn von der Gemeinde damals ausgesandt, kam vor 2-3 Jahren wieder zurück nach Deutschland, wollte in einer Universität ein Genie, kann man sagen, Sprachgenie, eine Antrittsvorlesung, hat sich beworben dort für eine Professur, alles ging durch, wunderbar, Sternchen bekommen, also nicht Gendersternchen, sondern so ein Haken mit 1 und Plus. Und dann wurde er gefragt, wie wollen Sie eigentlich die Gender-Ideologie vermitteln? Tief entschieden, glaube ich, man sagt, gar nicht, davon halte ich nichts. Raus, keine Chance. Jetzt ist er in Shanghai, ist dort wieder Linguistikprofessor. So gibt es viele Beispiele inzwischen, viele. Diese Ideologie nimmt die Menschen in den Griff, bis hin, dass man dann eine Regenbogenarmbinde weil das sind ja die Guten. Das sind die Guten. Die Guten sind, die alles durchgehen lassen, was Gott ein Gräuel nennt. Das sind die Guten heute. Und die sagen, hallo, Das ist doch sowas von gegen Gottes Gebot und Willen. Das sind die Bösen. Und da brauchen wir uns kein X für ein U vormachen. Die Bösen, das wird in Zukunft ein ganz kleiner Haufen werden. Die Bösen, die aus der Sicht der anderen die Bösen sind. Das wird ein ganz kleines Häufchen werden. Weltumspannend, ich habe gesagt, es gibt viele Wegbereiter. Denken wir nur an den Siegeszug der heiligen Klima-Greta. Und jetzt inzwischen natürlich ihre Anhängerinnen mit Sternchen, Hängerinnen. Und jetzt seit letzten Freitag läuft ja Fridays for Future wieder auf vollen Touren. Jetzt wird wieder jeden Freitag demonstriert. Das ist doch eine Klimareligion. Das ist doch eine Klimareligion. Genderreligion, Genderideologie, Klimareligion. Und es ist nicht vom Tisch. Die Antirassismusaufstände von Black Lives Matter. Wenn dann bei Fußballspielen kurz ein Kniefall gemacht wird, um hier Solidarität zu zeigen, vor wem beugt man die Knie? Ja, und man kann ja über diese ganze Thematik nicht reden, wenn man nicht auch auf die wahnwitzige Corona-Panikverbreitung zu sprechen kommt. Ich staune, wie wenig man inzwischen noch mit sonst an sich normalen, vernünftigen Menschen, auch gläubigen Menschen, überhaupt noch normal und vernünftig über dieses Thema reden kann. Man kann es gar nicht mehr. Das ist wie eine Verblendung, wie eine Täuschung. Oder soll ich sagen, wie eine Verhexung? Ist ja interessant, dass in der Offenbarung 18, ich möchte jetzt nicht auf die Offenbarung zu sprechen kommen, nur ganz kurz am Rande streifen, dass in Offenbarung 18, wo dieses ganze Weltwirtschaftssystem zusammenbricht, am Ende von einer Versuchung die Rede ist durch Zauberei. Und dort steht interessanterweise im Griechischen das Wort Pharmakeia. Da kommt das Wort Pharmazie her. Und dieses Wort heißt übersetzt sowohl Gift als auch Magie, als auch Zauberei. Jetzt bin ich kein Verschwörungstheoretiker und möchte auch in keiner Weise spekulieren. Aber erleben wir nicht in unseren Tagen etwas Phänomenales, dass Menschen wie verzaubert sind, wie vernebelt sind, wie verhext sind? Ein Enkelkind hatte letzten Samstag, haben wir ihren 18. Geburtstag gefeiert. Ein Gegenschwieger, tiefgläubige Leute, entschiedengläubige Leute, aber Angst vor Corona, wie man früher vom Wolf Angst hatte. Haben sie jetzt zweimal impfen lassen, sie kamen, wir waren zusammen im Garten, haben gegrillt und wir verstehen uns wirklich gut. Kommt mein Gegenschwieger um die Ecke und sagt, schon, und Hand zurückgezogen, nein, auf keinen Fall. Jetzt dachte ich für mich, jetzt bist du zweimal verimpft. Und hast immer noch Angst. Also das muss, wie oft muss man eigentlich noch impfen? Wahrscheinlich 150 Mal. Da muss man Angst haben. Ja. Was passiert hier? Was passiert hier in den Köpfen? Was geschieht hier? Was ist hier im Gange? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur die Folgen von dem Ganzen. Und die auch noch bruchstückhaft. Wir laufen mit dem digitalen Impfpass laufen wir in die Totalüberwachung rein. Einschränkung der Meinungsfreiheit. Man darf ja schon gar nicht mehr seine Meinung sagen. Außerkraftsetzung von Grundgesetz. Maßnahmen wie in totalitären Staaten. Polizeigewalt gegen Andersdenkende. Eine Lügenpropaganda in den Mainstream-Medien. Weltwirtschaftskrise. Experten, nichtgläubige Menschen sagen jetzt schon, die nächste Krise wird viel schlimmer werden, die Inflation. Dann wird es erst richtig dicke kommen. Und dann die Spaltung durch die Gesellschaft, durch Kirchen, durch Gemeinden, durch die Kreise frömmster Leute. Spaltung, Trennung. Ja, wer spaltet denn? Wer steckt denn hinter dem Ganzen? Wer ist denn der Lügner von Anfang an? Satan. Wer nicht erkennt, was hier im Gang ist, ich möchte nicht auf Details zu sprechen kommen, das überlasse ich solchen, die gerne spekulieren. Aber die große Linie dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Was hier passiert, ist eine dämonische, antichristliche Welle, die ganze Welt überschwappt. Und jetzt stehen wir da und sagen, also so weit kann ich jetzt nicht mehr mitgehen, irgendwann ist für mich die Grenze erreicht und dann gehöre ich genau zu diesem Bösen. Weil der Gutmensch ist ja heute der mitschwimmt im Strom. Früher haben den Kindern gesungen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch mit, immer schön mit dem Strom. Dann hast du deine Ruhe, dann passiert da nichts, dann ist die Welt in Ordnung. Eben nicht. Denk aber noch an die vielen sozialen Probleme, häusliche Gewalt, Übergriffe und vor allem, erst dieser Tage im Bericht gesehen, ein massiver Anstieg psychischer Probleme und Krankheiten von Kindern und Jugendlichen. Bis hin zu Suizid und. Wer nicht sieht, dass hier der Zerstörer im Hintergrund ist, ist blind. Und jetzt komme ich zum zweiten, es wird ein bisschen kürzer, der Spott des Allmächtigen, der im Himmel wohnt, lacht ihr und der Herr spottet ihr. Wenn wir nur auf diese Entwicklungen schauen, nur auf das, was uns, dann kann man depressiv werden, dann kann man den Kopf in den Sand stecken und sagen, alles kaputt, alles nichts mehr. Wir sollen unseren Blick auf den richten, der das Sagen hat, der über allem steht. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer, der Herr spottet ihrer. Das sind sehr ernste Worte. Ein Ausleger schreibt dazu, diese Vision vom lachenden und spottenden himmlischen Herrn ist eine Botschaft von unerhörter prophetischer Wucht. In der Tat, das ist so. Hier geht es nicht um das milde Lächeln eines lieblichen Papis. Hier geht es auch nicht um die Rede, um ein bisschen witziges Spötteln, weil einer mal wieder ins Fettnäpfchen getreten ist. Nein. Hier spottet der allmächtige Gott über die vergeblichen Versuche seiner Widersacher, ihn vom Thron zu stoßen. Darüber spottet Gott. Und täuschen wir uns nicht. Dieser Spott, dieses Lachen, dahinter verbirgt sich Gottes heiliger Zorn. Auch davon spricht unser Mord. Als ich vor etwa 50 Jahren zum Glauben kam, aus völlig unchristlichem Hintergrund, ich erinnere mich noch an viele Versammlungen, so in den normalen landeskirchlichen Gemeinschaftsstunden, da war noch öfters mal vom Zorn und vom Gericht Gottes die Rede. Und auch von der Wiederkunft des Herrn. Heute muss man sich beinahe entschuldigen, wenn man vom Zorn Gottes redet. Ich habe in unserer Bibelstunde mal gesagt, liebe Leute, streicht doch mal alles in unserer Bibel schwarz an, wo vom Zorn, Gericht und Strafe Gottes die Rede ist. Dann habt ihr am Schluss eine schwarze Bibel. Bis hin zum Entladen des Zornes Gottes am Kreuz. Nein, hier geht es nicht um ein witziges Spötteln, sondern um den heiligen Gott. Hier hören wir ein Lachen und Spotten, hinter dem sich sein Zorn verbirgt. Und der Tag wird kommen. Und das überlasse ich gerne den Spöttern, das Gegenteil zu behaupten. Der Tag wird kommen, an dem Gottes Zorn über diese Welt hereinbricht. Und vielleicht ist es wie zur Zeit Noahs. Vielleicht fallen schon die ersten Tropfen und die Leute merken es nicht. Die Rede ist ja auch schon im Alten Testament immer wieder vom Tag des Herrn. Vom Tag des Herrn. Ein schrecklich, ein finster Tag. Oh, da machen wir den Leuten aber Angst mit, gell? Furchtbar Angst. Das hat nichts mit Angst zu tun. Wie sagte Theo Lehmann mal, ich liebe diesen Satz, wir machen den Menschen keine Angst vor der Hölle, wir warnen sie davor. Das ist ein Unterschied. Weil es sie gibt und weil es den Zorn Gottes gibt. Warum haben die Bußprediger von Anfang an immer zur Umkehr gerufen, immer in Verbindung mit Gott, der vergibt, der annimmt, der neuen Anfang schenkt, aber auch immer in Verbindung mit ohne Umkehr Zorn und Gericht. Warum tat Ninive Buße auf die Predigt von Jona? In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und dann ging es denen aber durch Mark und Bein. Wo ist seit anderthalb Jahren der Aufruf in Kirchen und Gemeinden zu Buße und Umkehr? Früher hat man in Hungerzeiten, in Kriegszeiten, in Notzeiten, haben gerade die Kirchen dazu aufgerufen. Und heute ruft man auf zum Impfen. Ja, heute wird aufgerufen zum Impfen. Impfen rettet die Welt. Da bin ich aber sehr gespannt. Nun heißt es hier, er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn. Dieses einst lässt sich nicht datieren. Sicher ist, dass der Tag des Herrn kommt. Wann er kommen wird, das ist seine Entscheidung. Das ist sein Plan. Wir können nicht hinter die Kulissen schauen. Aber eines dürfen wir wissen, wenn dieser Tag des Herrn kommt, dann wird allen Großmäulern das Lachen vergehen. Und alle, die glaubten, Gott könne nicht zornig sein, weil er ein lieber Papi ist im Himmel, die werden dann eines Besseren belehrt werden. Ich staune manchmal, in wie viel modernen, frommem Liedgut nur noch ein süßlicher, lieblicher Schokoladenpapi angeboten wird. Wohl uns, wenn wir alle Worte der Bibel ernst nehmen, auch die Worte, die uns vielleicht nicht gefallen, aber die dastehen, auch die Gerichtsworte. Und wohl uns, wenn wir uns durch solche Worte auch als Christen immer wieder neu warnen lassen, immer wieder neu auf Spur, auf Kurs bringen lassen, immer wieder neu uns zu dem hintreiben lassen, der allein uns bewahren kann vor dem Zorn des lebendigen Gottes zu seinem Sohn Jesus Christus. Dahin wollen uns diese Worte treiben. Das Evangelium und das Gesetz, die Botschaft von Gericht und Gnade, will uns immer in die Arme des Heilands treiben. Dort, wo meine Arche ist, um es mal im Bild von Noah zu sagen. Er hat das Sagen, er ist der König. Wenn wir uns in seine Arme treiben lassen und bei ihm unsere Zuflucht suchen und ganz uns an ihn halten, bei ihm bleiben, dann sind wir auf der Seite des Siegers. Wie vorhin eingangs gesagt, nicht die Mächtigen, sondern er gibt den Ton an. Er, von dem es dann im Neuen Testament heißt, mir ist gegeben ein bisschen Gewalt. Aber die anderen, die haben es in der Hand. Nein, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt. Und ich sage es jetzt sehr, sehr bewusst. Auch die Gewalt über jedes Virus. Solange in meiner Bibel steht, und ich hoffe, in eurer steht es auch, ich bin überzeugt, es steht drin, wenn ihr eine Rechte habt, dass nicht einmal ein Haar gekrümmt wird auf meinem Kopf ohne seinen Willen, dann ist es für mich ein ungeheurer Trost. Nein, das geht nicht um schwärmerische Leichtsinnigkeit. Und das geht überhaupt nicht. Aber ich will mich von diesen ganzen Bewegungen nicht einschüchtern lassen, kleintreten lassen. Oh, wie sagt Martin Luther zur Auslegung erstes Gebot, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Ein Evangelist, den ich vor Jahren mal hörte, ich glaube das einfach, dass es so ist, wir sterben alle nicht an dieser oder jener Krankheit, wir sterben am Willen Gottes. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich von jedem AIDS-Kranken anpumpen lasse und von jedem Corona-Kranken anhusten lasse. Um das geht's gar nicht. Aber gestern habe ich mit einem lieben, gläubigen Gemeindeglied aus unserer früheren Gemeinde, wo ich 24 Jahre Pfarrer war, geredet. Tiefgläubige Frau. Sagt, ich lasse mich nicht impfen. Dann sage ich, weißt du, wenn meine ganzen Freunde und Bekannte alle sagen, weißt du, Claudia, ich bin jetzt auch geimpft, dann sagt sie so kindlich einfältig, weißt du, ich frage mich manchmal, wo es Gottvertrauen ist. Das frage ich mich, wo da noch Gottvertrauen ist. Geht nicht um Leichtsinn. Aber man kann Gott auch auf die andere Seite entehren. Man kann ihn auch dadurch entehren. Ich kann ihn entehren, indem ich sage, ich gehe hinein in die Höhle des Löwen, mich beißt kein Löwe. Daniel hat den Löwen auch nicht ins Schwanz gezwickt. Der Löwe war da. Ich gehe nicht in die Höhle des Löwen, bewusst, um zu zeigen, Markus 16, mir kann gar nichts passieren. Aber die Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, ist sehr groß. Sehr groß. Nämlich Gott die Ehre zu nehmen, indem man mehr Angst hat vor dem, was er unter Kontrolle hat, als vor ihm selber in heiliger Ehrfurcht ihn fürchten. Ein drittes, die Thronrede des Königs. Es werden in diesem Psalm unsere Ohren auf die Thronrede des von Gott eingesetzten Königs gelenkt. Bei dieser Thronrede geht es jetzt um den Ratschluss des Herrn. In feierlicher Erklärung sagt Jahwe, du bist mein Sohn. Gott nennt den von ihm eingesetzten König, den Messias, seinen Sohn. Diesem Bekenntnis begegnen wir ja im Neuen Testament dann wieder, bei der Taufe von Jesus und bei der Berg der Verklärung. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auf dem Berg der Verklärung, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Hören wir noch auf Jesus? Nicht bloß mit den Ohren. Hören, das nicht zum Gehorchen führt, ist ein Problem. Kindern in der Schule habe ich immer an die Tafel drei Worte hingeschrieben: hören, gehorchen, gehören. Wer hört und gehorcht, gehört zu ihm. Wer nur hört und nicht gehorcht, man kann sich auch in die Hölle hören. Ich bin überzeugt, dass in der Hölle einmal viele Menschen sind, die viel Gottes Wort gehört und gelesen haben. Davon bin ich überzeugt. Weil, wie Jakobus sagt, sie immer nur Hörer des Wortes waren und sich dadurch selber betrogen haben. Ihr betrügt euch selbst, wenn ihr nur Hörer seid und nicht Täter des Wortes. Ja, und nun stoßen wir hier bei dieser Aussage auf ein kleines Problem. Ich möchte es nur ganz kurz streifen. Heute habe ich dich gezeugt. Heißt das, dass Gottes Sohn einen Anfang hat? Wie zum Beispiel in der alten Kirche ein Mann namens Arius sagte, Gott, Jesus, nur ein Geschöpf. Was heute noch die Zeugen Jehovas zum Beispiel sagen, auch die Muslime. Würde im Gegensatz zu vielen Aussagen des Neuen Testamentes stehen, die Jesus als Gott darstellen. Aber was heißt dann dieses, heute habe ich dich gezeugt? Es gibt eine Linie in der Theologie, die spricht von einem ewigen Heute Gottes und von da aus von einer ewigen Zeugung des Sohnes Gottes. Ein bisschen kompliziert, muss man zugeben, ein bisschen philosophisch, aber ein bisschen besser zu verstehen, wenn man es mit einem Bild anspricht, so wie die Sonne da ist und die Sonne Strahlen ausstrahlt, so ist Jesus sozusagen Strahl und Sonne zugleich. Ist das die Aussage, die hier steht? Ich sage, manche sehen es so, ich persönlich nicht, aber das ist meine Entscheidung. Manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich habe mich schon lange diesen Auslegern angeschlossen, die dieses, wie eingangs gesagt, dieser Psalm als prophetischer Messias-Psalm, messianische Prophetie, dieses heute datiert in die Zeit vor etwas über 2000 Jahren. Die Zeugung durch den Heiligen Geist, die Geburt von der Jungfrau Maria, die Menschwerdung des Sohnes Gottes in dieser Welt, das kann man auch mit einem heute, einem damaligen heute festhalten. Lassen wir das dahingestellt. Fest steht auf jeden Fall, Gott sandte seinen Gesalbten in diese Welt. Das wissen wir alle. Und die Seinen nahmen ihn mit Freuden auf, haben gejubelt. Halleluja, Hosianna, jetzt kommt er. Endlich ist er da. Ja, ganz kurz, weil man dachte, er jagt die Römer zum Land raus. Aber der hat so gar nicht den Vorstellungen der Menschen entsprochen. Dieser Messias hat so gar nicht ins Bild gepasst. Und ein paar Tage später heißt es dann, kreuzige ihn. So ist es. Die Menschen wollten ihn nicht als den, der er war oder der er ist. Von der Krippe bis zum Kreuz erlebte der Heiland damals Widerstand. Nicht von allen, aber von den meisten. Hat sich daran bis heute was geändert? Nein. Die Auflehnung gegen den Gesalben des Herrn kannte damals keine Grenzen. Er wurde verspottet, er wurde verachtet, er wurde ausgegrenzt, er wurde angespuckt, er wurde mit Dornen gekrönt. Wir kennen das alle. Und er wurde ans Kreuz genagelt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist war der Grundton damals, das ist der Grundton heute. Wenn wir mit Menschen über Jesus reden, lassen sie ihn als alles gelten. Der kann vom Revoluzzer bis zum großen Arzt alles sein. Aber wenn Jesus sagt, wenn ich den Menschen vor Augen stelle, dieser Herr sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage, dann hört es auf mit der Freude. Ich unterwerfe mich doch diesem Jesus nicht. Diesem Auferstandenen, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. der den Gott beauftragt, berufen, bevollmächtigt hat, seine Botschaft hineinzurufen und selber der zentrale Inhalt seiner Botschaft zu sein. Genau dieser Messias wurde weggeworfen wie stinkender Abfall. Und heute ist das nicht anders. Der biblische Jesus wird weggeworfen. Den will man nicht. Und wenn schon die Übertretung der Gebote und der Gesetze Gottes Gottes Zorn herausfordert, wie viel mehr dann die Verwerfung dessen, den er zum Heil der Welt gesandt hat. Es gibt nur einen einzigen Heilsweg, nur einen einzigen Heiland. Und das ist Jesus. Und wer meint, ohne den klarzukommen, der wird sich am Ende vergucken. Ich habe das so oft erlebt, so bei Hausbesuchen in der Gemeinde, macht schon einen Besuch. Die Leute sind ja, wenn der Pfarrer zur Haustür reinkommt, sind sie immer fromm. Wenn sie es wahrscheinlich ahnen würde, der kommt die nächste halbe Stunde, legen sie vielleicht sogar die Hochzeitsbibel auf den Tisch, auch wenn noch der Goldschnitt unangetastet ist und vielleicht liegt noch die Brille drin oder sonst was von damals, von vor 50 Jahren, aber zum Zeigen. Und dann kommt man mit den Leuten auf Glaubensdinge zu sprechen. Ja, ja, wir glauben auch an Gott. Ah ja, alle, die sind alle fromm, die gehen in die Kirche und die glauben alle an Gott. Aber wem, man kommt auf Jesus zu sprechen, ja, mit dem kann man nicht so viel anfangen. Interessant. Ein Gott, wie vorhin gesagt, den ich mir selber zurechtbügle, der stört mich überhaupt nicht. Das ist Religion. Und wer diesen verwirft oder nicht will, den Gott zum Retter und Heiland der Welt gesandt hat, hat keinen anderen Retter und Heiland. Keine Religion ist Weg zum Heil. Keine Philosophie ist Weg zum Heil. Es gibt nur eine einzige Tür und einen einzigen Weg, und das ist Jesus Christus. Und die Ablehnung dieses Heilands, dieses Herrn, dieses Messias, zieht sich Gottes Gericht auf den Hals. Wer den verwirft, den der Vater zum Retter gesandt hat, hat keinen anderen Retter. Wer den Heiland von sich stößt, wird am Ende genau von dem, weil ihm ist alles Gericht übergeben, in die Hölle gestoßen. Wer sich dem Gesalbten Gottes nicht unterwirft, wird am Ende von ihm verworfen. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Es sei denn, man schreibt seine eigene Bibel. Dann passt's. Andererseits wird diesem Sohn am Thron der Gnade, am Thron des Vaters, keine Bitte abgeschlagen. Das ist interessant, was hier in diesem Psalm steht. Bitte mich, so will ich dir Welt endig zum Erbe geben und zum Eigentum. Würde Jesus, hier stoßen wir auf ein ganz wichtiges Geheimnis, das ich auch nicht lüften möchte, der Gesalbte, zweite Person der heiligen Dreieinigkeit, hat am Thron Gottes uneingeschränkte Gebetsvollmacht. Sagt es selber ja, dass er alle Zeit erhört wird. Würde er um die Bekehrung ganzer Völker bitten, der Vater würde ihm diese Völker geben. Am Thron des Vaters kann der Sohn sagen, ich will. Und dennoch unterwirft sich der Sohn, das zieht sich ja durch die ganze irdische Lebensgeschichte, Lebenszeit des Sohnes hindurch. Er tut nur, was der Vater will. Er unterwirft sich ganz und gar dem Willen des Vaters. Er überlässt es dem Vater, wenn er zu ihm zieht und wen nicht. Und deshalb sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn der Vater ziehen, der mich gesandt hat. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Das brauchen wir nicht lüften. Wir haben die Botschaft aller Welt zu verkündigen und dürfen hinausrufen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und dieser Sohn sagt dann auch am Thron des Vaters, Ich will, Vater, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Die entscheidende Frage ist, gehören wir zu diesem Sohn? Wenn wir in einer Zeit und in einer Welt leben wie der unsrigen, aber das war früher auch nicht anders, aber wir erleben es jetzt in unseren Tagen, wo Menschen immer mehr Orientierung verlieren, wo Menschen Angst haben, was kommt auf uns zu, was bringt die Zukunft, was erwartet uns alles in kommenden Tagen, Wochen und Monaten, vielleicht Jahren, dann zu wissen, ich gehöre zu diesem Herrn und Heiland. Ich gehöre ihm und kann von Herzen beten, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen, nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Spielt diese Musik in deinem Herzen. Was kommt, weiß ich nicht. Aber zu wissen, ich bin in der Hand dieses Herrn und ich will in der Hand dieses Herrn bleiben. Der Hand dieses Herrn, der gesagt hat, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Die Menschen haben nicht bloß Angst vor Corona. Gläubige Menschen, leider muss man sagen, bei allem Respekt vor Satan und seinen Dämonen. Der Satan kann mich nicht aus des Herrn Hand reißen. Aus der Hand des Allmächtigen. Und deshalb ist doch die entscheidende Frage, wie durchwachsen auch die Zeit sein mag und die Welt sein mag, wie katastrophal es auch zugehen mag in unserer Welt und was alles auf uns zukommen mag. Die entscheidende Frage ist, gehöre ich zu diesem Herrn? Habe ich diesen Ruf gehört? Diesen Ruf, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, der du nicht mehr klarkommst mit den Dingen dieser Welt, mit den Nöten und Problemen, mit dem, was dir Sorgen und Angst macht. Komm her zu mir. Hier ist die Arche. Hier bist du geborgen. Hier hast du Frieden. Hier ist dein wahres Zuhause. Ich halte überhaupt nichts von einem Halbchristentum. Wir sagen unsere Glaubensväter, so ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es gibt nichts Tröstlicheres für uns Menschen in einer Welt des Leidens und des Sterbens, als zu wissen, ich bin der Hand dessen geborgen, der das Leben in Person ist. Und durch die Zugehörigkeit zu ihm habe ich Anteil an seinem ewigen Leben. Und dann kann ich getrost durch diese Zeit gehen, bis sich das Tor in die Ewigkeit öffnet. Gehöre ich zu diesem Herrn? Oder schwebt über mir noch, wie es hier dann heißt, schwebt über meinem Kopf noch das Zepter dessen, der seine Feinde zerschmettern wird und wie Töpfe zerschmeißen wird. Das ist die Alternative zu dem Ganzen. Noch herrscht der König Jesus im Verborgenen. Noch hat er mit den Gottlosen Geduld. Ich gehe davon aus, keiner von uns hätte mit den Gottlosen dieser Welt die Geduld, die Jesus hat. Bei mir wäre der Geduldsfaden schon lange gerissen. Der reißt schon, wenn man einen auf den Keks geht. Wie schnell reißt das Geduldsfädelchen? Was für eine ungeheure Geduld. Wisst ihr nicht, dass die Geduld des Herrn eure Rettung ist? Aber die Stunde seines sich Offenbarens rückt näher. Er wird aus der Verborgenheit heraustreten. Und dann wird er nicht kommen als Heiland und Retter, dann wird er kommen als Richter. Und dann wird er zu allen denen sagen, die ihn nicht wollten, geh weg von mir, du Verfluchte, in das ewige Feuer. Das ist biblische Wahrheit, davor dürfen wir ruhig auch mal erschrecken. Ich überlasse es jedem, was für ihn das mit zu den gefährlichen Worten in der Bibel gehört. Ein mich persönlich erschreckender meisten Wort, wie zum Beispiel, wenn Jesus einmal sagt, ich habe dich nie gekannt. Ich habe dich nie gekannt. Du hast immer Herr, Herr gesagt. Du hast vielleicht sogar große Dinge getan in meinem Namen. Aber ich habe dich nie gekannt. Weil du dich nie mir und meiner Liebes, ich sage jetzt sehr bewusst, meiner Liebesherrschaft unterworfen hast. Ein letztes, der Bußruf des Herrn, gleich fertig. So seid nun verständig, ihr König, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Das sind glasklare Worte. Die Mächtigen werden aufgefordert, Vernunft anzunehmen. Und die Richter werden gewarnt. Würden die Machthaber dieser Welt ihr Gehirn recht gebrauchen, wissen sie, wie töricht ihr Widerstand gegen den Herrn und seinen Gesalbten ist. Aber sie gebrauchen ihre Grütze da oben drin nicht, weil sie vernebelt ist. Ließen sich die Richter auf Erden wirklich warnen, könnten sie keine so gottlosen Urteile fällen. Aber sie sind ja mächtig. Sie entscheiden ja selber. Ich so im Alten Testament manchmal lese vom König David, er befragte den Herrn. Immer wieder, auch von anderen lesen, da steht man vorhin schon, er befragte den Herrn. Wie wäre es, wenn heute Könige, Fürsten, Präsidenten, Richter und die Mächtigen dieser Welt, bevor sie irgendwelche Gesetze erlassen, auf die Knie gehen würden und würden sagen, Herr im Himmel, was sollen wir jetzt tun? Was für ein Gesetz? Da gäbe es andere Gesetze, davon bin ich überzeugt. Wer sich von Gott nicht zurechtweisen lässt, nicht warnen lässt, dem kann letztlich nicht geholfen werden. Das gilt nicht nur für die Herrscher und Richter dieser Welt, das gilt für uns alle. Auf Dauer hat die Auflehnung gegen Gott keinen Erfolg. Für kurze Zeit mag es so aussehen, ja? Auf Dauer führt die Loslösung von Gott und seinen Geboten nie zu der ersehnten Glückseligkeit. Die Menschen meinen ja, wenn ich das alles abwerfe, dann genieße ich das Leben, dann habe ich Freiheiten. Naja, hören wir, was der Prophet Jeremia sagt. Du musst inne werden, Kapitel 2, Vers 19, du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten. Und dann geht es an der Jeremia-Stelle noch weiter. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und hast gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Und genau um das geht es hier in diesem Psalm. Ich will nicht unterworfen sein. Wir werfen diese Bande ab, diese Gesetze ab, diese Gebote ab. Wollen wir nichts mit zu tun haben. Und die Weigerung, sich dem Gesalbten, dem Herrn und seinem Gesalbten zu unterwerfen, hat Folgen. Das hat Folgen. Die Weigerung, sich zu unterwerfen. Heil und Leben gibt es nur in der Unterwerfung, Untergebung unter ihn, den König aller Könige. Alles andere ist Rebellion. Und da möchte ich noch eines sagen. Die Echtheit der Unterwerfung unter Jesus. Ihn, kann es auch anders sagen, die Echtheit, dass man ihn wirklich Herr sein lässt im Leben, zeigt sich an den Früchten. Ich frage mal ganz deutlich, ist Jesus dein und mein Herr? Hat er den Generalschlüssel über alle Bereiche deines Lebens? Über alle, auch über das Sparbuch. Über die Hobbykammer. Über die Speisekammer. Geht es gar nicht um Gesetzlichkeit. Hat Jesus den Generalschlüssel? Generalschlüssel händige ich nur dem aus, zu dem ich Vertrauen habe. Wenn ich sage, hallo, stellen wir uns unser Leben vor wie ein großes Haus, 10 Zimmer, 9 Zimmer gebe ich ihm den Schlüssel. Von einem behalte ich den Schlüssel selbst, weil ich ihm nicht traue. Was macht er da, wenn ich ihn da reinlasse? Was stellt er da auf den Kopf? Wenn einer von euch zu mir als Gast kommt und fängt an, das Bild darüber zu hängen, den Tisch rauszuwerfen, den Stuhl in die andere Ecke, dann sage ich, Moment, es gibt so ein wunderbares Tischgebet. Ich halte nichts davon, das sage ich gleich mal. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ich lasse es gelten, aber genau genommen, ein Gast hat kein Recht, meine Bude auf den Kopf zu stellen. Wenn der Herr Jesus der Herr über alle Bereiche meines Lebens ist, dann heißt es, ich unterwerfe ihm alle. Ich gebe ihm den Generalschlüssel. Und dann kann er schalten und walten, wie er will. Glaube ich an seine Liebe? Glaube ich an seine Weisheit? Glaube ich, dass er keine Fehler macht? Oder sage ich, Moment mal, so viel Vertrauen habe ich dann doch nicht. Ich behalte noch ein paar Schlüssel für mich. Es könnte ja sein, du fängst da an, Tabula Rasa zu machen. Kann sein. Da singt man am Pfingsten, oh, komm du Geist der Wahrheit und kehre bei mir ein. Wenn der Geist Gottes wirklich einkehrt, dann passiert was im Leben. Dann macht er Jesus groß. Macht immer sein Wort groß. Woran erkennt man, dass der Herr wirklich Herr ist? Am Lippenbekenntnis? Herr, Herr sagen? Sind wirklich bekehrte Leute die, die ständig Herr, Herr sagen? Oder ist die Bekehrung erst dann echt, wenn Jesus tatsächlich Herr ist? Und da wird in diesem Psalm noch darauf hingewiesen, küsst seine Füße mit Zittern. Der Fußkuss ist im Orient als Zeichen der Unterwerfung bekannt. Das ist das Zeichen der Unterwerfung. Und darum erkennt man echt bekehrte Leute eben nicht am nur Herr, Herr sagen, sondern an der Bereitschaft, diesem Herrn und Heiland sich zu unterwerfen. An der Bereitschaft, ihm in Ehrfurcht zu dienen, wie sie heißt, auch mit Zittern, weil ich weiß, nicht angstvolles Zittern, weil ich weiß, das ist der Herr. Was für ein Vorrecht, diesem Herrn dienen zu dürfen. Und wer so dem Herrn folgt und dienen will, der hat ein Herz auch für andere. Der kann es nicht lassen, auch andere zur Umkehr zu rufen. Das kann im ganz normalen Alltag sein. Kann ein Dienstauftrag sein. Es kann unterschiedliche Formen annehmen. Aber gerettet sein löst irgendwo immer auch Retterliebe aus. Ich sehe Hunderttausende von Menschen, angefangen in der eigenen Familie bis an die Enden der Welt. Wir können ja nicht überall hinreisen, aber können auch zum Beispiel Missionare kräftig unterstützen und so weiter. Wer gerettet ist, wer auf diese Seite gehört, unter diesem Herrn steht, der steht auch unter dem Auftrag dieses Herrn. Geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur. Gehörst du zu diesen Glücklichen? Ich hoffe, dass wir alle zu diesen Glücklichsten aller Menschen auf dieser Erde gehören, die nicht rebellieren gegen den Herrn und seinen Gesalbten, sondern die sich ihm als ihrem Herrn und Heiland unterwerfen. Ich schließe mit einem Zitat eines bekannten Auslegers zu diesem Psalm. Er schreibt, für die biblische Schau der Welt- und Menschheitsgeschichte und ihren Ausgang ist der zweite Psalm von großer Wichtigkeit. Die Welt erträgt Gottes Anspruch nicht. Gott aber setzt seinen Christus als Herrn der Welt ein. Er ist Heiland und Richter der Welt zugleich. Er wird das Fundament eines neuen Lebens oder aber man fällt sich an ihm zu Tode. An der Stellung zu ihm, Unterwerfung oder Widerstand, entscheidet sich alles. Doch wir sind zum Glauben gerufen. Herr, gebe Gnade, dass wir immer neu diesem Ruf folgen. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, immer wieder stellst du uns in dein Licht. Stellst uns dein Wort wie einen Spiegel vor die Augen und zeigst uns, wer du bist und wie du bist. Und Herr, je mehr wir das erkennen, desto mehr können wir nur loben, preisen und anbeten. Du bist so unendlich gewaltig, herrlich, unwandelbar, heilig und gerecht. Du bist der Herr aller Herren und du lebst und regierst in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Du sitzt auf dem Thron. Du umspannst das ganze Universum. Du lenkst die Dinge, du regierst, du leitest. Und du wirst auch dein herrliches Werk vollenden. Niemand und nichts kann dich aufhalten und hindern, deinen Plan zu erfüllen, dein Wort zu erfüllen, deine Ziele zu erreichen. Herr, und noch leben wir in der Zeit vor deinem Kommen, vor dem Neuen, das du heraufführen wirst. Noch leben wir in dieser Zeit, wo auch vieles uns bedrückt, bedroht, vielleicht Angst und Sorge macht, und du kennst uns durch und durch. Aber wir dürfen zu dir unsere Zuflucht nehmen, uns ganz in dich und dein heiliges Wort hineinbergen und zur Ruhe kommen in dir, in deinem Opfer, in deinem Blut, in deinen Wunden und in deinen Verheißungen. Wir preisen dich, Herr, und beten dich darüber an. Und jetzt bitte ich dich für alle deine Kinder auf dem ganzen Erdkreis, besonders für unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Und wenn es auch bei uns immer enger wird, wenn der Druck auf die Deinen jetzt zunimmt, dann gib uns Gnade, dir die Treue zu halten, koste es, was es wolle. Herr, du weißt, wie schwer mir dies über die Lippen geht, aber du gibst Gnade, dir treu zu sein, wenn's gilt, bis in den Tod. Herr, ich danke dir für die Vorbilder, die du uns in unseren Märtyrerbrüdern auch immer wieder vor Augen stellst. Segne deine weltweite Gemeinde, und wir bringen auch die Spaltung, die Trennung deiner Kinder vor dich und bitten dich, führe du jetzt zusammen, was zusammengehört, aber trenne auch, was getrennt werden muss. Bitten möchte ich dich auch für dein Volk Israel, auch jetzt diese neue, sehr wackelige Regierung. Herr, auch dieses dein Volk ist in deiner Hand. Und wir dürfen und wollen auch ganz bewusst für unsere Regierenden bitten, Herr, gib du immer wieder auch noch Männer und Frauen, die nach dir fragen. Und wenn sie ausgepfiffen werden, dass sie trotzdem standhaft bleiben. Da möchte ich bewusst jetzt auch für Viktor Orban bitten. Herr, gib ihm Standhaftigkeit, auch wenn der Druck zunimmt. Und wir dürfen alles vor dich bringen, das ganze Weltgeschehen, alle Menschen und dich bitten. Herr, rette noch, was sich retten lässt. Rufe, was sich rufen lässt. Aber lass jetzt ausreifen und vollendet werden, was ausreifen muss. Das Böse wie das Gute. Und lass uns nicht mehr allzu lange auf dich warten. Wir sehnen uns nach deinem Kommen und bitten dich, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Amen.
Amen.